Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Millantalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Am Sonntag spielt der FC St. Pauli zu Hause am Millantor-Stadion gegen den FC Augsburg mit dem neuen Trainer Sandro Wagner. Und im Stadion ist ebenfalls ein Spieler, der den St. Paulianern schon mal Schweißperlen auf die Stirn getrieben hat. Er sitzt jetzt neben mir, sein Name ist Lars Huxoll. Ist das richtig ausgesprochen eigentlich?
Huxoll, genau, ja.
Huxoll. Ja, die St. Pauli-Fans kenne ich wahrscheinlich noch aus der ersten Runde des DFB-Pokals. Da hast du mit Eintracht Norderstedt für Furore gesorgt und ich habe es nochmal aufgeschrieben, 41-9 Torschüsse. Also 41 Torschüsse pariert. Herzlich willkommen im Millantalk. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
Wie hast du das Spiel jetzt ein paar Wochen später noch in Erinnerung?
Natürlich gut, ne? Also irgendwo auch schade, dass wir dann natürlich ausgeschieden sind. Vor allen Dingen, weil, ich sag mal, ein Elfmeter relativ knapp war und der doch irgendwo unter der Linie war, aber dann durch die Torlinientechnik vielleicht einen Zentimeter dann doch nicht ganz dahinter war und dadurch halt nicht gezählt hat. Aber insgesamt blickt man natürlich positiv da drauf. Weil unfassbares Erlebnis. Ich glaube, für jeden aus der Mannschaft war das schon das Highlight der Karriere. Und dass wir St. Pauli so ehren konnten, er war natürlich super schön.
Und du hast ja auch ein Andenken mitgenommen aus dem Spiel, hast du mir erzählt. Ein Match-Worn-Trikot.
Ja, tatsächlich nicht direkt nach dem Spiel, weil ich einfach vergessen habe zu fragen. Wir haben zwar noch gequatscht, also Vasil und ich, aber dann habe ich es halt einfach vergessen, in den ganzen Emotionen, die man da auch hatte. Und irgendwann hat mich das dann doch irgendwo genervt, sondern dann hatte ich ihm sowieso nochmal geschrieben auf Instagram, dass ich nochmal mich bedankt habe für das Kompliment, was er gegeben hatte, weil er meinte, das wäre die beste Torhüter-Performance im Stadion, die er je gesehen hat. Und das ist natürlich ein schönes Kompliment und das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Dann wollte ich mich nochmal bedanken. Und dann in dem Gespräch kam dann auch nochmal auf, ob er nicht vielleicht doch nochmal das Trikot rausrücken könnte. Meinte er natürlich kein Problem. Hat das dann über die U23 mir zukommen lassen, weil ich da auch einige Spieler kenne.
Ja, dann bist du ja noch nachträglich zu dem schönen Andenken gekommen.
Genau.
Wir sprechen aber auch nicht nur, weil du St. Pauli dieses Jahr schon ein bisschen geärgert hast, sondern weil du auch gewisse Verbindungen zum Gegner FC Augsburg hast. Unter anderem natürlich mit St. Pauli-Rückkehrer Elias Saad, der im Sommer vom Kiez nach Augsburg gewechselt ist. Du hast mit ihm zusammen gespielt in Norderstedt.
Richtig,
Vielleicht kannst du mal erzählen, wie war das? Als er ist ja von der Oberliga oder aus der Oberliga zu euch gekommen und hat sich dann kometenhaft entwickelt.
Er ist natürlich, man muss ja erstmal sagen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr alles im Detail. Vor allen Dingen, weil man natürlich auch nicht voraussehen konnte, dass es dann halt für Elias jetzt so endet, dass er in der ersten Liga sehr gut Fuß gefasst hat und halt auch noch Nationalmannschaft spielt und jetzt wahrscheinlich sogar in der WM hoffentlich dabei ist. Aber es war schon, man hat bei Elias schon gemerkt, am Anfang hatte er natürlich eine kleine Eingewöhnungsphase von ein paar Monaten, weil auch der Unterschied von der Oberliga zur Regionalliga dann doch irgendwo auch groß ist, gerade würde ich sagen in Hamburg. Und dann aber hat man auch gemerkt, was er für Qualitäten hat im Training, ja. Und nicht nur im Training, sondern auch im Spiel und dass er dann auch die einzelnen Spiele ab und zu entscheiden konnte.
Und er hat dir ein paar Bälle um die Ohren gehauen?
Ja klar, im Training hatte man ja auch immer so ein paar Duelle und ich glaube, wir haben uns auch auf privater Ebene relativ gut verstanden und deswegen hat es dann umso mehr Spaß gemacht, sich dann nochmal ins Zeug zu legen, dass man ihn vielleicht auch ein bisschen nerven kann und nicht jeden Ball reinlässt.
Wann hast du oder wann habt ihr gemerkt, dass der schon irgendwie ein bisschen mehr drauf hat als vielleicht die anderen, die natürlich auch gut Fußball spielen können, auch in der Regionalliga können die Leute sehr gut Fußball spielen, aber vielleicht war bei ihm dann vielleicht irgendwann so der Punkt gekommen, okay, der ist vielleicht für höheres berufen?
Er hat natürlich Qualitäten, ich sag mal, die jetzt so ein typischer Jugendleistungszentrum-Fußballer vielleicht auch nicht hat, weil er oft auch ins 1-gegen-1-Dribbling geht und das kam ihm dann vielleicht auch irgendwo zugute. Und das hat man halt schon gemerkt, dass er auch so ein bisschen so ein Straßenfußballer ist und dass er dann dadurch auch irgendwo dann einzelne Spiele entscheiden konnte. Gerade dann hinten heraus oder nachdem man dann auch ein bisschen länger bei uns war, hat man es dann schon gemerkt, dass er da auf jeden Fall Qualitäten hat, die halt nicht gewöhnlich sind.
Ja, die Qualitäten sind dann ja auch dem FC St. Pauli aufgefallen. Ihr hattet auch dann noch Kontakt oder habt immer noch Kontakt. Was hat er gesagt, als er dann bei St. Pauli im Training war?
Ja, ich glaube, am Anfang war es natürlich schwer. Also man muss auch sagen, der Kontakt wurde natürlich auch immer weniger. Viele Leute wollen was von ihm mittlerweile und im Fußball ist das sowieso so. Wenn man dann halt nicht mehr im selben Verein spielt, ist man jetzt vielleicht nicht mehr direkt jeden Tag zugange und schreibt sich. Aber man hat immer noch, wenn man sich dann wieder sieht, ist der Kontakt eigentlich wie früher. Und das ist erstmal schön, muss ich sagen. Ganz am Anfang hat er natürlich schon berichtet, dass es natürlich ein anderes Niveau ist. Ja, also aus der Regionalliga direkt in die Bundesliga. Ich glaube, da hat er die ersten Spiele auch noch in der U23 dann gemacht, um sich auch einfach reinzutasten. Und dann hat er aber auch gesagt, oder ist mir noch in Erinnerung geblieben, dass er einmal meinte, boah, dieses Aufwärmen vor dem Training ist manchmal so anstrengend, wie bei uns das Training in Order steht. Und das fand ich dann schon ein bisschen witzig.
Ja. Ja. Kann man sich ja auch vorstellen, dass das unter Fabian Hützler damals schon nochmal eine andere Nummer ist.
Genau.
Wie habt ihr dann abseits des Platzes so Zeit verbracht?
Oh, wir sind öfter was zusammen essen gegangen, vielleicht auch mal das eine oder andere Mal ein bisschen feiern gegangen. Das war so eine Viererkombination über Fabian Grau. Das ist von Fabian eigentlich ein sehr guter, also Fabian ist unser Innenverteidiger, nur mal so zur Info. Ja. Und mit dem bin ich sehr gut befreundet. Und dadurch haben wir schon öfter auch was zu dritt gemacht, also Finn, Fabi und ich. Und dadurch kennen wir uns auch. Und natürlich feuert man da die Freunde an, die man da auch irgendwo hat. Wobei ich auch sagen muss, und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich schon nach dem Spiel im DFB-Pokal das ganze Umfeld so nett fand, dass ich schon auf jeden Fall Sympathisant von St. Pauli geworden bin. Aber ich glaube, jetzt in erster Linie feuert man dann doch eher den eigenen Freunden an.
Also am Wochenende kann Augsburg gewinnen, aber den Rest der Saison drückst du dann doch den Braun-Weißen die Daumen.
Genau.
Wie kam diese Connection zustande zwischen Fabi und Finn Dahm? Also das ist ja...
Also
Norden steht Augsburg.
Fabian, der hat ja die ganze Jugend über Mainz gespielt und da ist Finn ja auch groß geworden. Und darüber kennen die sich beiden, sind gleicher Jahrgang und waren dann immer relativ gut befreundet. Und dann kam der Finn ab und zu mal hoch nach Hamburg und dann haben wir, weil Fabian und ich sowieso immer dann fast die gleichen Freunde haben, haben wir dann öfter mal was zusammen gemacht und da haben Finn und ich uns natürlich auch gut verstanden, weil wir halt Torhüter-Kollegen sind und dann vielleicht sich auch mal über die einen oder anderen nicht nur Szenen austauschen konnte, sondern auch die gleichen Verletzungen, die man vielleicht trägt oder die gleichen Blessuren, die man immer hat. Und das ist natürlich dann auch irgendwo schön und dann kam so eigentlich auch die Connection zustande. Haben wir vor ein paar Monaten eigentlich aus Pelle Hoppe, der jetzt mittlerweile in Lohne spielt, dann Elias Saad, Fabian Grau und ich. Und dann haben wir öfter mal was gemacht, sind oft was essen gegangen tatsächlich. Oder auch Pelle und Elias haben sich dann ab und zu mal bei mir getroffen, um mal ein bisschen YouTube zu gucken, während ich dann arbeiten musste.
Ja, auf deine Arbeit kommen wir gleich noch zu sprechen, aber du hast auch erzählt, dass die beiden dann so laut die Videos geguckt haben, dass du manchmal deine Calls nicht mehr ganz zu Ende führen konntest.
Ja, war natürlich nicht jedes Mal so, aber mir ist es einmal in Erinnerung geblieben, dass die YouTube-Videos schon relativ laut waren, sodass ich dann einfach mal sagen musste, ey Jungs, ihr müsst ein bisschen leiser machen, weil so kann ich nicht ins Meeting gehen. Gerade wenn wir dann mit dem Kunden sprechen, können dann nicht die ganze Zeit Nebengeräusche sein. Und ich glaube, damals war ja noch so während der Corona-Phase oder kurz danach oder weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, waren diese Systeme auch nicht so gut, dass sie die ganzen Hintergrundgeräusche rausgefiltert haben.
Ja, das Noise Cancelling, ne?
Ja.
Hat sich alles ein bisschen besser weiterentwickelt.
Stimmt.
Am Sonntag bist du auch im Stadion.
Richtig.
Und feuerst Elias an oder St. Pauli?
Also ich kenne Elias und den Finn Dahm, also den Torhüter von FC Augsburg, über Fabian Grau. Das ist von Fabian eigentlich ein sehr guter, also Fabian ist unser Innenverteidiger, nur mal so zur Info. Und mit dem bin ich sehr gut befreundet. Und dadurch haben wir schon öfter auch was zu dritt gemacht, also Finn, Fabi und ich. Und dadurch kennen wir uns auch. Und natürlich feuert man da die Freunde an, die man da auch irgendwo hat. Wobei ich auch sagen muss, und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich schon nach dem Spiel im DFB-Pokal das ganze Umfeld so nett fand, dass ich schon auf jeden Fall Sympathisant von St. Pauli geworden bin. Aber ich glaube, jetzt in erster Linie feuert man dann doch eher den eigenen Freunden an.
Also am Wochenende kann Augsburg gewinnen, aber den Rest der Saison drückst du dann doch den Braun-Weißen die Daumen.
Genau.
Wie kam diese Connection zustande zwischen Fabi und Finn Dahm? Also das ist ja Norderstedt, Augsburg.
Fabian, der hat ja die ganze Jugend über Mainz gespielt und da ist Finn ja auch groß geworden. Und darüber kennen die sich beiden, sind gleiche Jahrgang und waren dann immer relativ gut befreundet. Und dann kam der Finn ab und zu mal hoch nach Hamburg und dann haben wir, weil Fabi und ich sowieso immer dann fast die gleichen Freunde haben, haben wir dann öfter mal was zusammen gemacht und da haben Finn und ich uns natürlich auch gut verstanden, weil wir halt heute Kollegen sind und dann vielleicht sich auch mal über die einen oder anderen nicht nur Szenen austauschen könnte, sondern auch die gleichen Verletzungen, die man vielleicht trägt oder die gleichen Blessuren, die man immer hat. Und das ist natürlich dann auch irgendwo schön und dann kam so eigentlich auch die Connection zustande. Haben wir vor ein paar Monaten nochmal beruflich in München, Fabian und ich, weil wir sind auch Arbeitskollegen und haben da auch nochmal den Finn und einen weiteren Freund getroffen. Ist natürlich schon schön dann. Und jetzt haben wir, glaube ich, letzte Saison auch, glaube ich, vier Spieler von Augsburg geguckt, unter anderem in Dortmund und so weiter, weil Finn uns da mal Karten besorgt und jetzt hat er uns natürlich wieder Karten besorgt für St. Pauli.
Stark. Ja. Das sind gute Freunde.
Absolut, absolut.
Ja, aber ihr tauscht euch dann ja auch über das Torwartspiel aus. Ich meine, er ist jetzt in den Nationalmannschaftskader berufen worden. Kann man da nochmal, oder hast du in der Vergangenheit nochmal dir Tipps von ihm geholt oder wie war so der Torwartaustausch?
Boah, also Tipps jetzt nicht unbedingt, vielleicht habe ich mir mal das ein oder andere Paar Handschuhe abgegriffen, aber ich glaube, ich sag mal in Sachen Theorie weiß ich relativ viel im Torwartspiel, ja. Ob, wie man es dann umsetzt auf dem Platz ist natürlich nochmal was anderes. Ich bin ja auch schon älter als Finn und die Connection kam ja auch erst in den letzten 2 Jahren, also ich kenne mich da schon in dem Bereich relativ gut aus, gerade auch durch meinen ehemaligen Torwarttrainer Stefan Wessels und ich, der ist jetzt übrigens auch in der Adler-Nationalmannschaft Torwarttrainer. Und wir hatten damals vor, lass mich lügen, 8 Jahren oder so, auch ein kleines Business gestartet, wo wir wirklich dann den Torhüter Möglichkeiten geben wollten, ihre Szenen einzuschicken, so ein quasi Online-Torwarttrainer und dann natürlich auch irgendwo gegen Geld diese Szenen analysieren zu lassen. Und das hatten Stefan und ich dann aufgebaut, wobei wir auch relativ schnell gemerkt haben, wir haben gar nicht die Zeit dazu, das zu machen und haben das dann auch irgendwann wieder liegen lassen.
Bist ein umtriebiger Geschäftsmann, merkt man.
Absolut, ja. Macht mir Spaß auf jeden Fall.
Ja. Du hast auch erzählt, dass ihr beim St. Pauli-Spiel gegen Norderstedt oder als ihr auf St. Pauli gespielt habt, dass die Finn und Elias euch in der Kabine nochmal angerufen haben. Was haben sie euch erzählt?
Ich war sowieso die ganze Zeit überall und nirgendwo, weil ich eigentlich zu meiner Familie wollte. Aber die haben Fabian angerufen und haben sich dann nochmal gemeldet, nochmal Glückwunsch gesagt. Das hatte Fabian mir im Nachhinein nochmal berichtet, genau. Also jetzt nicht mich persönlich.
Ja, okay. Und seht ihr euch rund um das Spiel jetzt am Sonntag oder?
Ja, schauen wir mal, ne? Ich weiß, Elias hat sowieso relativ viele Familie und Freunde hier. Ich will mich da nicht immer so in den Vordergrund drängen. Ich glaube, da lässt man ihn auch dann mal ruhen. Aber Fabian und ich hatten uns so nochmal vorgenommen, diese Saison eventuell noch einmal nach Augsburg runterzufahren. Und da hatten Elias und ich schon gesagt, da gehen wir auf jeden Fall was essen, damit wir da nochmal wieder an alte Zeiten uns zurückerinnern können. Genau, aber jetzt am Wochenende werden wir vielleicht mal schauen, ob wir uns auch mit Finn unterhalten oder so. Ist aber auch immer relativ schwierig, da als Spieler dann auch zu den Fans zu gelangen manchmal.
Ja, stimmt. Hast du ja Glück gehabt, dass dieses Wochenende euer Spiel am Sonnabend ist?
Richtig.
Und ja. St. Pauli dann für dich glücklicherweise am Sonntag spielt. Ja. Ihr spielt gegen die Kickers Emden. Was erwartest du da für ein Spiel?
Boah, ich finde Kickers sind noch relativ schwierig einzuschätzen, weil eigentlich haben die relativ guten Kader mit sehr guten Qualitäten, auch irgendwie durchwachsene Leistung gebracht, manchmal sehr gute Leistung und dann mal wieder auch auf die Schnauze gefallen. Deswegen ist es schwierig, die wirklich einzuschätzen. Ich glaube, Wiederanalyse steht auch noch aus, weil lief gestern zwar schon ein paar Szenen von denen in der Kabine, aber die richtige Analyse wird heute Abend kommen. Und dann schauen wir mal, wie wir die schlagen können. Ich habe zumindest, was uns angeht, ein relativ gutes Gefühl. Wir haben in den letzten Spielen schon sehr gute Ansätze gehabt, gerade jetzt auch im letzten Spiel gegen die zweite von St. Pauli, haben wir eine sehr gute erste Halbzeit gezeigt. Wenn wir das jetzt noch über 90 Minuten auf den Platz bringen, dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir da in den nächsten Wochen keine Punkte holen.
Apropos Videoanalyse, habt ihr das Spiel oder dein Torwartspiel gegen St. Pauli auch nochmal analysiert oder ist das so ein Spiel, da lief sowieso alles, da muss man nicht mehr viel analysieren, oder?
Nein, wir haben es nicht analysiert. Machen wir sowieso relativ selten zurzeit, weil wir einfach so viele Spiele hatten. Ich glaube, im August hatten wir 8 oder 9 Spiele und da geht es ja wirklich Schlag auf Schlag. Dann ist das ein Spiel vorbei und dann machst du kurz Regeneration und musst dich aber während der Regeneration schon wieder aufs nächste Spiel vorbereiten, weil wir sind ja auch immer noch nur Regionalliga-Fußballer, haben alle noch einen Job und können dann nicht noch 2-3 Mal vorher trainieren und dann nochmal treffen für die Wiederanalyse, sondern da ist dann wirklich, geht's Schlag auf Schlag, Spiel, Regeneration, gleichzeitig vielleicht noch Vorbereitung aufs nächste Spiel, zumindest mit der Videoanalyse für den nächsten Gegner, und dann ist das genau so auch ein bisschen in den Hintergrund geraten einfach.
War denn für dich nach dem Spiel, hat sich da was verändert? Also war da noch viel Medientrubel drumherum oder ist das dann auch relativ schnell abgeflacht?
Ja, das kam einiges auf mich zu, muss ich sagen. Hätte ich auch in der Form nicht erwartet. Es fing halt damit an, dass natürlich direkt nach dem Spiel habe ich unzählige Interviews gegeben, wobei ich das noch als relativ normal empfand. Gerade weil Torhüter auch immer gefragt sind bei Interviews. Dann auch im DFB-Pokal, wo man wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun hat als sonst. Genau, und dann wollte ich eigentlich auf den Dom gehen, wo meine Eltern und meine Familie gewartet haben, aber da bin ich gar nicht richtig hingekommen, weil ich tatsächlich die ganze Zeit nach Fotos und nach oder angesprochen wurde. War natürlich schon schön. Dann habe ich aber gedacht, okay, sobald ich meine Klamotten anlege, weil ich da hatte natürlich noch die Norderstedt-Klamotten an, ist das vorbei. War dann abends in der Schanze mit ein paar Freunden, wurde trotzdem noch die ganze Zeit angesprochen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ist vielleicht doch ein bisschen mehr, als ich jetzt gedacht habe. Und dann in den nächsten Tagen kamen natürlich noch viele verschiedene Interviews auf mich zu, Formate, nicht nur von Zeitungen aus der Heimat, sondern halt auch weltweit, deutschlandweit, zum Beispiel.
New York Times.
Ja, genau. Die haben mich mal wegen was anderes angefragt, aber
die
nicht.
New York Times.
Ja, genau. Ja, wegen Haare damals. Genau, jetzt zum Beispiel die Zeit hat nochmal ein Interview machen wollen, weil ich habe ja noch so ein kleines Haarbusiness und wollte das dann den Link dazu schaffen zum Fußball. Also wie gehen Fußballer mit ihren Haaren um, wie viel Ego steckt da dahinter und so weiter.
Ja, jetzt hast du es zweimal angesprochen, jetzt müssen wir natürlich, also einmal die New York Times Geschichte auflösen.
Mhm.
Was hat es damit auf sich? Also warum haben die bei dir angefragt?
Es war gar nicht die New York Times, es war, wie heißen die? Buzzfeed oder so. Ich glaube, sie sitzen in New York. Haben, glaube ich, auch fast die gleichen Aufrufe wie die New York Times. Aber ich bin eine Zeit lang relativ oft viral gegangen mit meinen Videos von den Haaren, ja, weil ich habe da über Haartransplantationen berichtet, vorher nachher Bilder von mir gezeigt oder vorher nachher Videos, und das ging dann doch relativ oft viral. Teilweise habe ich auf einem Video 45 Millionen Aufrufe. Und das geht natürlich dann schon auch ein bisschen international, sag ich mal. Und da kamen die auf mich zu und die haben mich gefragt, ob die auch meine Videos veröffentlichen dürfen. Und dann nicht nur die, auch ein paar andere, sowas wie Lad Bible, das ist dieser Abklatscher von Sport Bible. Ich weiß nicht, für einige Leute, die vielleicht so ein bisschen Instagram-affin sind, die kennen das. Das ist natürlich schon schön, genau.
Ja, ja, also die Haare haben es dir angetan.
Ja.
Wie kamst du zu diesem Business? Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du da reingeraten?
Ja, ich habe vor 7 Jahren eine Haartransplantation gemacht in der Türkei. Und das ging damals über einen Freund von einem Freund. Und der hatte halt weniger Haare, hat das dann gemacht und hatte ein relativ gutes Ergebnis. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die es einmal können, warum nicht auch zweimal? Bin dann relativ, ich sag mal, naiv jetzt im Nachhinein, wo man das Ganze ein bisschen besser bewerten kann, hingeflogen, habe mir die Haare machen lassen, ist zum Glück sehr gut geworden. Und nach einem halben Jahr habe ich dann einfach ein Video.
Fachkräftemangel, Transformation, globale Krisen, ganz schön viel für den Mittelstand. Zum Glück gibt es die Sparkasse. Egal, ob 24/7 Business Banking, Investitionsfinanzierung oder internationale Expansion. Ihre Sparkasse ist für Sie da und stärkt Ihnen den Rücken. Mit echtem Support auf Augenhöhe. Mit der Sparkasse an Ihrer Seite sind Sie bereit für alles, was kommt. Jetzt informieren auf sparkasse.de/unternehmen.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Hochgeladen auf TikTok, einfach aus Spaß. Vorher, nachher Bilder von mir gezeigt, und das hatte dann irgendwie direkt nach ein paar Tagen 500.000 Aufrufe. Und da habe ich gesagt, okay, geil, mache ich nochmal. Und dann das nächste Video hatte dann 8 Millionen Aufrufe oder 7, irgendwas. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, viele Leute beschäftigt das Thema. Ich habe wirklich, ich glaube, 600 bis 1000 Nachrichten auf Instagram bekommen. Alle mit der gleichen Frage, wo hast du es machen lassen, wie doll sind die Schmerzen und so weiter. Und habe dann auch gemerkt, okay, irgendwie muss ich das Ganze ein bisschen was filtern, weil Natürlich waren dann auch einige Komplimente bei, dann waren da wieder andere Leute bei, die wollten nur eine schnelle Info haben, wie teuer das ist, und andere Leute, die waren halt wirklich interessiert. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht mal lohnt sich das, eine Website aufzumachen, um das Ganze so ein bisschen zu kanalisieren und dann wirklich die Leute, die wirklich daran interessiert sind, dann auch zu mir leiten zu lassen, per E-Mail dann. Und dann entstand nach einem halben Jahr auch direkt die erste Kooperation mit der Klinik, wo ich es gemacht habe. Hab da aber auch relativ schnell gemerkt, okay, ich möchte ein bisschen unabhängiger sein, weil viele Kliniken versprechen dann doch Sachen, die sie gar nicht halten können. Oder sagen, du musst hier diese und diese Produkte noch bei uns kaufen, ansonsten kriegst du kein gutes Ergebnis, obwohl es halt gar nicht stimmt. Und habe ich gesagt, okay, ich möchte unabhängig sein, kooperiere mit mehreren Kliniken, bin dann aber auch offen mit den Kliniken darüber, dass ich mit anderen Kliniken kooperiere. Und so ist das ganze Business dann entstanden. Und dann von Jahr zu Jahr gibt es immer ein bisschen mehr.
Aber da hast du offensichtlich einen Nerv mitgetroffen damals mit deinen Videos.
Genau.
Hattest du das Gefühl, dass das auch vielleicht jetzt immer noch so ein Tabuthema ist? Vielleicht auch im Fußball ja doch immer auch männlich dominiert ist, so Gefühle zeigen und sowas und ein paar Sachen, die einfach immer noch zu Tabuthemen gehören. Dass das gerade da in dem Umfeld so Anklang gefunden hat, weil es viele beschäftigt.
Ich sag mal, vor 7 Jahren, da war es wirklich noch so ein kleines Tabuthema, würde ich sagen. Da war das auch noch nicht so bekannt, dass viele Leute in die Türkei fliegen. Das kam jetzt in den letzten Jahren immer mehr. Und auch, dass die Leute das dann irgendwo auch posten und darauf vielleicht stolz sind und irgendwo dann auch ihre Aufmerksamkeit bekommen. Das kam in den letzten Jahren immer und immer mehr. Also ich glaube, diese Akzeptanz generell in der Gesellschaft ist dafür, zumindest für die Haartransplantation an sich, höher geworden. Und bei Fußball ist das natürlich so ein Nerv. Ich glaube, Fußballer wollen immer gut aussehen. Die sind medial gut vertreten. Und bei mir war es ja damals auch so, dass ich halt auf Fußballbildern gesehen habe, okay, hier hinten wird mein Kopf relativ kahl. Ich muss, glaube ich, mal was machen. So, und ich glaube, das ist dann halt nicht nur bei mir, sondern bei den Leuten, die noch viel höher spielen als ich. Die merken das natürlich dann auch, gerade dann, wenn sie da jedes Wochenende vor der Kamera stehen. Und wenn sie das dann nervt, dann gibt es jetzt mittlerweile ganz gute Lösungen dagegen, um das natürlich auch zu fixen. Dann gibt es natürlich auch prominente Beispiele, wie zum Beispiel Marc-André ter Stegen, wo es auch super geworden ist. Und deswegen glaube ich, dass viele Fußballer jetzt vielleicht nicht mehr in den Vordergrund treten und sagen, ich habe es gemacht, sondern das einfach auch unterschwellig machen. Bei uns haben es auch einige Fußballer gemacht. Aber es gibt dann auch wieder andere Beispiele, wo, ich glaube, der David Selke hat dann so ein offizielles Promotional-Video gemacht mit einer Klinik aus der Türkei. Es ist komplett unterschiedlich, aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, damit einen Nerv getroffen. Und gerade bei Fußballern, die großes Ego haben, ist das vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema.
Es ist natürlich bei den Fußballern auch schwer zu verdecken, ne? Also
richtig.
Man sieht ja vorher, nachher, aber es ist ja auch total legitim. Also wenn man sich da in dem Sinne da irgendwie sich daran stört und das ändern möchte, dann ja, why not, kann ja jeder.
Also. Genau. Ja, ich habe auch immer gesagt zu den Leuten, wenn es dich wirklich stört, dann kannst du es halt ändern. Aber sobald es andere Leute sagen und die dich dazu irgendwie aufregen, dass du es ändern sollst oder ein paar Sprüche bringen, dann mach's nicht. Ja, es ist halt immer noch ein chirurgischer Eingriff, der natürlich auch ein paar Risiken birgt, jetzt nicht die größten im Vergleich zu anderen Operationen. Aber deswegen, wenn es einen selber stört und den Selbstwert irgendwo runterzieht, ist das immer noch eine relativ gute Option, um das wieder herzustellen.
Und Turkish Airlines ist immer noch das.
Immer noch aktiv.
Was am meisten so, oder in der Türkei wird es schon noch sehr, sehr häufig gemacht, ne?
Ja, genau. Die Türkei ist natürlich so ein bisschen bekannt dafür. Ich meine, ich glaube, allein in der Türkei oder allein in Istanbul gibt es über 150 Kliniken, die das anbieten. Da ist die Dichte viel höher und gerade auch, weil, ich sag mal, die Mitarbeiterkosten relativ gering sind, können die natürlich auch einen Preis anbieten, der natürlich super ist. Und dann wird immer das komplette Paket angeboten, von Hotelbuchung bis über, wie es abgeholt vom Flughafen. Du hast einen Übersetzer mit dabei, die werden die Medikamente gestellt. Das ist alles ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und dazu noch ein bisschen billiger. Also man bekommt wirklich das rundum sorglos Paket. Und deswegen kommen dann auch viele, viele Leute aus Deutschland. Und bei mir sind es vor allen Dingen auch viele Leute aus dem Ausland, zum Beispiel aus Australien oder UK. Oder auch aus den USA, wo es dann teilweise zwischen 10.000 und 40.000 Dollar kostet und nicht nur irgendwie 3.000 bis 4.000 Euro im Vergleich in der Türkei.
Ja, krass. Und du hast jetzt quasi eine Agentur gegründet aus diesen Videos heraus, oder die ist aus den Videos heraus entstanden.
Richtig, ja.
Und mit dieser Agentur bietest du jetzt so komplett Reisen an, oder?
Also so ein Genau, also ich kooperiere halt mit verschiedenen Kliniken und stelle dann den Leuten, je nachdem, welche Präferenzen die haben, die eine wollen wirklich zu einer großen, renommierten Klinik, wo die Leute bis zu 40 oder wo die Kliniken bis zu 40 Radtransplantationen am Tag machen, hin. Gerade jetzt zum Beispiel Leute aus der der USA oder sowas wollen dann lieber zu Kliniken gehen, wo es halt relativ viele Referenzen, relativ viele Bewertungen, relativ viele Videos online gibt. Aber es gibt auch Leute, die wollen dann eher eine kleine Boutique-Klinik geben, wo sie halt wirklich die einzigen sind an dem Tag, die operiert werden. Und dann stelle ich so ein bisschen die Vor- und Nachteile von den einzelnen Kliniken vor. Und dann sage ich, ey, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr da hingehen. Ihr zahlt mich nicht selbst, aber die Klinik zahlt mich im Endeffekt mit einer Provision, weil die sparen natürlich auch irgendwo Kosten, ja, weil die müssen keinen... Die sparen Sales-Personal und vor allen Dingen auch Marketing-Kosten. Und dadurch sind die dann in der Lage, mir ein bisschen Provision abzugeben.
Und Videos machst du immer noch oder hast du das aufgehört?
Ich muss sagen, ich habe den letzten Monaten ein bisschen mit den Videos nachgelassen, einfach weil ich habe ja noch einen anderen Job, einen anderen Vollzeitjob auch, das natürlich auch irgendwo Zeit in Anspruch nimmt. Und dann halt noch mein Fußball dazu. Und mir macht es auch nicht mehr ganz so viel Spaß, halt wirklich TikTok-Videos zu machen. Mhm. Sondern jetzt läuft wirklich eher darüber, keine Ahnung, sowas wie hier, so ein Podcast über das Interview mit der Zeit, wo sich dann viele Leute nachgefragt haben, wo hast du das machen lassen? Ich hatte auch schon mal ein Interview mit der Bild-Zeitung, wo ich als Haarberater aufgetreten bin. Da kommt natürlich dann auch viele Anfragen rein oder vor allen Dingen dann auch über Mund-zu-Mund-Propaganda am Ende.
Ja. Und nebenbei spielst du noch ein bisschen Fußball.
Richtig, das mache ich auch noch.
Ja. Das ist aber dann wirklich ja ein Hobby, was natürlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ihr trainiert wahrscheinlich 3-4 Mal die Woche plus Spiel am Wochenende?
Ja, es ist schon 4-mal die Woche plus Spiel. Nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern natürlich auch viel mentale Kapazitäten, weil man natürlich auch trotzdem immer noch irgendwo das Maximum abrufen möchte. Und ist halt schon auch irgendwo noch ein Stück Leistungsfußball. Ist halt nicht so, dass es halt wirklich nebenbei ist, sondern das nimmt viel Zeit in Anspruch. Man ist dann auch eine Stunde vor dem Training da, eine Stunde nach dem Training, weil man dann noch Regeneration macht, nochmal zum Physiotherapeuten geht oder in die Sauna geht, sich nochmal ausrollt und so weiter. Dann das Training an sich, dann die Fahrt dahin. Ist natürlich dann auch ein paar Stunden am Tag, die da für in Anspruch genommen werden. Und wenn es dann nicht läuft, dann lässt man sich natürlich auch davon runterziehen. So. Deswegen mental nimmt das natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber wenn es dann läuft, dann macht es umso mehr Spaß. Und dann, wenn es gerade solche Spiele gibt wie gegen St. Pauli, dann zieht er das natürlich hoch und dann weiß man, wofür man das Ganze gemacht hat.
Wobei man ja sagen muss, nach dem Spiel gegen St. Pauli lief es bei euch jetzt nicht so gut. Mhm. Ihr seid jetzt, ihr habt 7 Spiele gespielt, 15. Platz, ist noch nichts verloren. Aber hättest du dir... Hängt das irgendwie miteinander zusammen, dieses absolute Hoch gegen St. Pauli, so knapp gescheitert und dann der Liga-Alltag, dass da vielleicht doch ein, zwei Spiele gebraucht haben, um wieder so das zu vergessen, abzuschütteln. Es sind ja eben auch keine Profis, die das vielleicht schneller können.
Ja.
Also hattest du das Gefühl, dass das ein bisschen beeinflusst hat, die Saison?
Ja, absolut. Ich glaube, die Ansetzungen teilweise waren halt wirklich nicht gut gelegen. Wir hatten ja auch erst den Supercup gegen Altona, danach haben wir eine Woche später wieder gegen Altona gespielt, im Punktspiel dann. Also im August war es schon sehr intensiv. Und wenn man bedenkt, dass wir halt keine Profis sind, sondern wirklich noch alle einen Job nachgehen oder studieren, dann nimmt dann Fußball vielleicht auch die Überhand. Und dann ist man vielleicht auch wirklich mal am Ende des Tages wirklich so ein bisschen ausgelaugt. Und dann gerade natürlich strengt dann so ein Spiel gegen St. Pauli an. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Mhm. So, und dann gerade, wenn man dann denkt, okay, man hat jetzt so ein gutes Spiel abgeliefert gegen einen Bundesligisten, dann wieder sich zu konzentrieren, direkt den Mittwoch darauf, wieder Höchstleistung abzurufen. Man muss auch sagen, Hannover 96, die zweite Mannschaft, die haben auch wirklich eine sehr gute Mannschaft. Wir hatten halt ein schweres Auftaktprogramm. Da haben wir dann auch nochmal viel durchwechseln müssen. Ich selber konnte auch nicht spielen, weil ich mich ja so ein bisschen verletzt hatte in dem Spiel gegen St. Pauli. Aber da wirklich auf der Höhe zu sein, da ist es, glaube ich, dann wirklich für Leute gemacht, die vielleicht auch in der Profiliga sind.
Ja. Zuletzt lief es ein bisschen besser gegen Drochtersen und Assel. Eine Top-Mannschaft in der Regionalliga habt ihr gut performt. Jetzt gegen die Kickers. Die sind 14. Also da wird es schon, ich will jetzt nicht sagen Abstiegskampf, aber weil noch sehr, sehr zu Beginn der Anfang der Saison stehen. Aber ja, da geht es dann gleich schon hoch her wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, also ich mache mir noch keine Sorgen, weil ich weiß einfach, die Mannschaft intern funktioniert. Und das ist schon mal richtig viel wert. Ich glaube, wir werden jetzt nicht nervös, wenn wir jetzt vielleicht ein paar Spiele gerade am Anfang dann auch verlieren. Deswegen will ich da gar nicht von Abschiedskampf sprechen. Ich weiß, welche Qualitäten wir haben. Wir haben es am Wochenende auch nochmal gesehen. Die letzten drei Spiele, wenn wir jetzt das Pokal oder den Hamburger Pokal gegen ETV nochmal mitnehmen, haben wir halt auch nie kein Spiel verloren. Und zwei Spiele davon gewonnen, eins unentschieden gespielt. Ich glaube, das ist das, worauf wir aufbauen können. Ich glaube, jetzt kommt unsere Zeit, wo wir wirklich zeigen können, okay, wir haben es drauf und wir können hier ganz gut in der Regionalliga mitmischen.
Hattest du eigentlich auch noch lange Zeit den Traum, Fußballprofi zu werden?
Ja, natürlich hatte man irgendwo immer diesen Traum, aber man weiß mittlerweile auch, was daran hängt. Ja, also der Körper, der leidet natürlich auch irgendwo darunter, merke ich ja jetzt auch bei mir. Mental fordert das natürlich auch einiges von einem ein. Ich habe, glaube ich, ein paar Leute, die da auch ein bisschen in den Profiligen vertreten sind, kriegt das natürlich auch von dem mit, dass es halt auch nicht immer ganz einfach ist und nicht immer alles so super aussieht, wie es von außen vielleicht auch scheint. Wenn man dann zum Beispiel in eine fremde Stadt gehen muss, dann ist man da als Einziger. Man hat wirklich nur dieses fußballerische Umfeld, wirklich nur die Mannschaft. Wenn es dann mal nicht läuft, dann muss man sich natürlich auch irgendwo relativ gut auffangen mit vielleicht anderen Sachen, um dann wieder auch die fußballerische Leistung bringen zu können. Also ich glaube, den Traum Profifußball hatte ich immer. Ich glaube, dann mit 21, 22 habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal in die USA, mache meinen Master da, um dann zu sagen, okay, vielleicht reicht es nicht ganz. So. Und ich glaube, dritte Liga wäre vielleicht nochmal drin gewesen oder ist vielleicht immer nochmal drin. Aber da muss man auch schauen, wie viel ist einem das wert. Man hat immer noch ich habe jetzt noch zwei weitere Jobs, müsste die vielleicht aufgeben. Und da muss man auch schauen, ist das langfristig wirklich sinnvoll für, ich sag mal, ein, zwei, drei, vier Jahre Profifußball, wo man zwar in dem Moment ganz ordentlich verdient, aber dann halt langfristig natürlich nicht irgendwie vorgesagt hat.
Ja, klar. Das sind immer so die Gefahren, ne? Dass man dann nach der Karriere, wenn man eben nicht zu den absoluten Topverdienern gehört, da so ein kleines Loch rutscht.
Richtig.
Hattest du jetzt eigentlich nach dem St. Pauli-Spiel, kam da nochmal irgendwie ein, zwei Anfragen oder hat das, weil das ja so in der Öffentlichkeit dann war und sicherlich viele auch deinen Namen dann zum allerersten Mal gehört haben. Gab es da irgendwas?
Ja, ich glaube, ich konnte das auch nach dem Spiel relativ gut einschätzen. Und klar, kommt dann viel von aus. Oder man liest auch vielleicht mal den einen oder anderen Kommentar, boah, der muss Bundesliga spielen. Ist natürlich schön und das ehrt mich. Aber ich weiß, ganz gut einzuschätzen. Erstens ist, glaube ich, die Phase der Saison. Das war, ich glaube, fast Ende der Transferphase. Warum sollte man mich jetzt irgendwie von einem Regionalligisten rauskaufen? Ich bin 29, war jetzt letzte Saison leider auch verletzt. Da muss man auch schauen, dass man jetzt die Saison erstmal wieder gut performt. Und letzten Endes hängt das ja nicht nur von einem Spiel ab, sondern man muss halt wirklich längerfristig gut performen und dann kann man halt nochmal schauen, ob es da irgendwo anders oder ein bisschen höher geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Erstligist auf mich zukommt und sagt, ey, wir brauchen nochmal einen dritten Torhüter, weil wir jetzt den dritten Torhüter unbedingt brauchen, dann kaufen wir dich da irgendwo raus. Und man muss ja auch sagen, das hängt natürlich auch davon ab, jetzt zu dieser Phase der Saison, oder zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch war, waren einfach viele oder ist jede professionelle Mannschaft eigentlich gut besetzt. Ja, es hat, es tritt jetzt irgendwo eine gute oder eine große Verletzung auf bei einem Torhüter. Und das war natürlich auch nicht jetzt in den letzten Wochen. Deswegen kann ich das ganz gut einschätzen. Ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Liga, versuche da gute Leistungen zu bringen. Ich glaube, für mich persönlich läuft es auch okay, ganz gut. Jetzt müssen wir es als Mannschaft noch hinkriegen, dass wir wirklich die Punkte dann einfahren. Und wenn das so weitergeht, dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführt.
Ja, und du hast ja aus nächster Nähe sozusagen erlebt, wie schnell das gehen kann, dass dann aus der Regionalliga plötzlich doch nochmal in den Profibereich den Sprung schafft.
Absolut, ja. Man muss natürlich auch schauen, ich bin jetzt, wie gesagt, 29, Elias war ein paar Jahre jünger.
Ja, klar.
Und das ist nicht bei jedem so funktioniert wie bei Elias, was natürlich eine absolute Ausnahme ist, deutschlandweit, ist natürlich auch klar. Aber ich glaube, vielleicht nochmal, sowas, was ich ganz interessant finden würde, vielleicht irgendwie bei einem Profiteam dann, wo man die U23 nochmal ein bisschen unterstützen kann, unter die Arme greifen kann und dann das Ganze auch nochmal mitmischt im Training, vielleicht auch bei der Ersten oder so. Das würde ich vielleicht nochmal ganz interessant finden. Aber ich fühle mich super wohl in Norderstedt. Meine ganzen besten Freunde sind da. Wir arbeiten auch viel zusammen in unserem normalen Beruf, sag ich mal. Und deswegen, das, was auch kommt, ich glaube, ich könnte nicht unglücklich sein.
Das sind ja eigentlich schon sehr schöne Schlussworte. Absolut. Vielen Dank für deinen Besuch, für deine Zeit.
Gerne.
Hast du einen Tipp für Sonntag oder ein Wunschergebnis?
1-2 für Augsburg.
Tore?
Ich hoffe, Elias zumindest 1.
Ja.
Und Tietz 1.
Ja. Ja, Elias hat bei uns gesagt, er hofft, dass er nicht negativ empfangen wird, aber ich glaube, bei St. Pauli ist ihm keiner böse, dass er jetzt diesen Schritt nochmal gemacht hat. Deswegen glaube ich, diese Sorge kann man ihm nehmen. Ihr werdet ihn auf jeden Fall mit Applaus empfangen. Auf welcher, weißt du schon, wo ihr seid, in welchem Bereich?
Auf der Haupttribüne.
Ja. Ja. Gut, da ist man auch relativ nah dran.
Genau.
Also ein bisschen.
Ja, ich glaube auch die Fans von St. Pauli sind natürlich auch ein bisschen anders vielleicht auch als andere Vereine, habe ich ja auch gemerkt. Die haben halt uns auch viel Applaus gegeben. Deshalb hoffe ich zumindest auch für Elias, dass er da nicht böse empfangen wird. Kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Wird natürlich immer die einen oder anderen geben, die vielleicht da mal einen Pfiff loswerden. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können die alle einfach eher stolz sein auf Elias und das, was er geschafft hat.
Ja, das denke ich auch. Dich wird hoffentlich auch niemand böse empfangen, weil es ja am Ende für St. Pauli doch noch gereicht hat. Vielleicht kriegst du ja nochmal den einen oder anderen Schulterklopfer.
Ja.
Schauen wir mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß im Stadion.
Vielen Dank.
Und noch viel Erfolg für die weitere Saison mit Norderstedt.
Vielen Dank.
Und in deinem Business, was ja ganz gut läuft.
Ja.
Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in der nächsten Woche wieder. Da geht es für den FC St. Pauli schon am Freitag auswärts beim VfB Stuttgart. Dann meldet sich dann Millantalk wieder und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
Vielen Dank, bis dann, ciao.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.